Moin, du Held, und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Podcast-Episode. Mein Name ist Patrick und ich freue mich, dass du hier reinhörst. Der Herbst ist endlich angebrochen, die für mich mit Abstand schönste Jahreszeit. Die Tage werden kürzer und die Schatten immer länger. Die Temperaturen fallen wie das Laub an den Bäumen und während es draußen stürmt und regnet, wird es Zeit, es sich zu Hause gemütlich zu machen, die Halloween-Deko aufzustellen und Gruselfilmen oder Hörspielen zu frönen. Mittlerweile ist es ja für mich so eine kleine Tradition geworden, rund um Halloween ein kleines Heldenchaos-Podcast-Special aufzunehmen, um uns mit Filmserien und Hörspieltipps das Fürchten zu lehren. Daher gibt es auch in diesem Jahr ein kleines Halloween-Special von mir. Mach es dir also gemütlich und lausche, was ich so zu erzählen habe, während draußen der Regen gegen die Fenster prasselt und Wind um die Ecken pfeift. Aber anfangen möchte ich mit einem Zitat. Mitternacht ist vorbei, die Geister kommen. Dracula wetzt seine Zähne, um sie hurtig, hurtig in einen schneeweißen Mädchenhals zu graben. Wenn du auf Anhieb weißt, aus welchem legendären Hörspiel dieses Zitat stammt, bist du A, ein Hörspielkenner sondergleichen und B, dem gepflegten Hörspielgrusel nicht abgeneigt. Solltest du aber nicht wissen, woher dieses Zitat stammt, gräme dich nicht, mein Freund. Die Auflösung folgt am Ende dieser Episode. Jetzt habe ich mich ein bisschen warm gequatscht. Können wir direkt starten, oder? Und zwar mit der Rubrik Filme. Ach Mensch, und wenn ich das so sage, kriege ich so ein ganz klein bisschen Backflash, weil so ging es ja mit dem Heldenchaos-Podcast auch los, dass ich so in Rubriken dir, euch da draußen was präsentiert habe. Filme, Serien, Hörspiele, Nerdstuff. Das waren die Rubriken. Ja, und jetzt wiederholt sich das Ganze, zumindest für dieses Special hier. Ist doch irgendwie schön. Also, los geht's mit Filmen, die man, naja gut, ehrlich gesagt, nicht nur an Halloween, zumindest aus meiner Sicht, buchstäblich gut schauen kann. Anfangen möchte ich mit The Lost Boys, einem, naja, wie wird es von Google offiziell beschrieben, einer Horrorkomödie, einer Laufzeit von einer Stunde und 38 Minuten. Und ja, kann man schon so definieren, Horrorkomödie. Es ist ein Film aus dem Jahre 1987 und der Regisseur war bzw. ist Joel Schumacher. Ein Film, wie ich finde, der ganz, ganz stark so von seiner Atmosphäre und den Charakteren lebt. Es geht da um eine Jungs-Clique. Boah, wie alt mögen die sein? 16 Jahre, so um den Dreh, 15, 16, also in der Pubertät. Und die wollen einem Vampir-Clan den Garaus machen, der sich da halt in ihrem Wohnort breit gemacht hat. Eine, ja, jetzt nicht sonderlich innovative Geschichte, aber sie macht vor allem eins, nämlich jede Menge Spaß. Mit dabei, und er war damals noch gar nicht so, glaube ich zumindest, der große Star, wie er heutzutage ist, nämlich Kiefer Sutherland, kennt man ja aus 24 und so weiter. Einer der Schauspieler, die ich unglaublich gerne mir, ja, anschaue. Ansonsten, ja, wer könnte da noch bekannt aus dem Cast sein? Corey Feldman, den kennt man beispielsweise auch aus Stand By Me, wo er ja noch einen kleinen Jungen spielt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, der ist so, also weg vom Fenster in Form von Schauspielkarriere ist nicht mehr. Schade eigentlich, ich habe den immer ganz gerne geguckt, weil er auch so ein bisschen crazy Charaktere verkörpert hat. So halt auch in The Lost Boys. Das Coole hier ist halt, es ist auch so für uns Nerds gefühlt gemacht. Die holen sich ihr Wissen, was geht gegen Vampire, aus Comics und auch aus Filmen, sammeln das und dann machen sie sich halt auf, um den Vampir-Clan, angeführt von besagten Kiefer Sutherland, den Chaos zu machen. Das macht einfach schon sehr, sehr viel Spaß beim Schauen. Es ist ein bisschen trashig, aber das meine ich eher positiv als negativ. Ist ein Film, den sollte man auf jeden Fall zumindest ein einziges Mal, wenn man denn ein Faible für Horror- und Gruselfilme hat, gesehen haben. Mir macht er jedes Mal Spaß, immer wenn ich ihn irgendwo zufällig beim Vorbeiseppen schaue oder dran, dann bleibe ich buchstäblich auch dran hängen und gucke mir den bis zum Ende an, obwohl ich mir den auch mal gekauft habe. Einfach ein toller Film, der Spaß macht. Der nächste Film, der für mich ebenfalls Spaß macht, ist Fright Night, die rabenschwarze Nacht. Aber Achtung, es gibt ein Remake aus dem Jahre 2011. Ich meine aber das Original aus dem Jahre 1985. Tom Holland hat hier Regie geführt. Es wird, auch hier zitiere ich Google, als Horrorkomödie angeführt. Auch hier kann man sagen, ja, ist passend. Hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 40 Minuten. Der Film jetzt hier hat nicht unbedingt so bekannte Stars. Es tut dem Vergnügen aber null Abbruch. Auch hier ist die Geschichte total, ja, spannend. Teenager erleben einen neuen Nachbarn, der sich irgendwie aus Gründen merkwürdig verhält. Und der Nachbarsjunge kommt dann halt dem Ganzen auf die Schliche, nämlich, dass der Nachbar, der da neu eingezogen ist in das Haus, ein Vampir ist. Es ist ein Obervampir, der Vampir. Ja, und dann beschließt er auch mit seinem besten Freund, diesem Vampir den Chaos zu machen. Weiter will ich jetzt gar nicht erzählen. Nicht, dass ich im schlimmsten Fall noch irgendwie was Spoiler, was ich gar nicht möchte. Solltest du den Film da draußen noch nicht gesehen haben, dann hol das auf jeden Fall nach. Hier geht's ein bisschen derber zur Sache als bei The Lost Boys. The Lost Boys kann aus meiner Sicht auch von zart beseiteteren Gemütern geschaut werden. Bei Fright Night, da gibt es auch die ein oder andere Splatter-Einlage. Es ist, wie gesagt, ein Film aus 1985, der hat ja nochmal andere Maßstäbe als moderne Splatter-Filme vielleicht. Aber nur so als Warnung, falls du vorhaben solltest, Mensch, der Patrick, der schwärmt so über Fright Night aus dem Jahre 85, muss ich gucken, dass du da vorgewarnt bist. Das Remake aus dem Jahre 2011 ist mit Colin Farrell. Den mag ich ja sehr, aber ja, solltest du auch Fan sein oder den gerne gucken, nicht Fright Night. Es ist jetzt kein kompletter Flop oder so, den kann man schon gucken, wenn einem nichts Besseres einfällt, aber wirklich sehenswert, gerade wenn man auch das Original aus dem Jahre 85 kennt, ist er denn nicht. Der nächste Film. Ach Mensch, das ist ein Film, der hat das Genre Teenie-Slasher gegründet. Und jetzt weißt du, jetzt wisst ihr im besten Fall schon sofort, ah ja klar, Scream, Schrei. Der deutsche Untertitel, ja, damit auch jeder weiß, was Scream denn heißt. Der wird hier bei Google geführt als Horror Mystery. Mystery weiß ich jetzt nicht, dann würde ich eher vielleicht Krimi sagen, also Horror-Krimi. Eine Laufzeit von 1 Stunde 43 Minuten und von einem der Größen im Horrorgenre gedreht, Wes Craven. Wes Craven, Gott habe ihn selig, ein fantastischer Regisseur gewesen. Der hat jede Menge Spaß gemacht. Und ja, so halt auch hier Scream. Ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film schon gesehen habe. Schon alleine der Opener war so cool, weil so neu. Da ist Drew Barrymore zu sehen und sie ist ja dann auch auf dem Filmplakat zu sehen, hat aber eigentlich dann am Ende nur eine buchstäbliche Opferrolle inne. Tut dem ganzen Spaß aber keinen Abbruch. Sollte man, also auch hier, ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass all meine Zuhörer Scream auch ebenfalls schon gesehen haben. Und solltest du da draußen das noch nicht getan haben, dann hol das auf jeden Fall nach. Ja, es ist kein klassischer Horrorfilm, es ist wirklich ein Teenie-Slasher. Ja, da geht ein Mörder um. Oder sind es mehr? Oder doch nur einer? Ach, wer weiß das schon? So, und darum geht's denn halt. Wer ist der Mörder? So, und das Ganze ist aber äußerst spannend, aber auch sehr, sehr spaßig dargestellt. Wunderbar finde ich hier halt auch so die unzähligen Zitate aus anderen Horrorfilmen, die hier mit einfließen, bewusst und auch mit so einem Augenzwinkern oder aber auch einer Verneigung zu anderen Filmen aus dem ja, Horrorgenre. Scream habe ich damals im Kino gesehen, 1986 kam er in die Kinos und es gab auch mal, also es gibt ja mittlerweile, ich glaube, sieben Scream-Teile. Der nächste ist auch schon in Vorbereitung, als es mal ein Scream 1, 2 und 3 Special gab bei uns damals in Erkelenz im fantastischen Gloria Filmpalast, bin ich mit meinen Kumpels da reingegangen und wir haben uns halt die drei Filme, die am Stück denn dort liefen, angeguckt. Und meine Güte, es ging, glaube ich, so am späteren Nachmittag los und wir waren dann, weiß ich nicht, tief in der Nacht beziehungsweise in der Früh dann wieder zu Hause und unsere Ärsche haben ganz schön wehgetan von dem vielen Sitzen und ich glaube, ich drohte beim dritten Teil dann auch immer wieder einzunicken, was nicht heißt, dass die anderen Filme schlechter waren, aber es war einfach ein tolles Erlebnis, sodass ich mit diesen Jahrzehnten dazwischen immer noch das so lebhaft vor Augen habe, was das für ein schönes Event war. So, wurscht, jetzt geht's ja nur um den ersten Teil. Gucken dir an, wenn du das noch nicht getan haben solltest, beziehungsweise hab erneut mega viel Spaß, wenn du dir Scream, Schrei nochmal ansehen solltest. Bei The Fog, Nebel des Grauens, einem Film von auch einer der Größen des Horrorgenres, nämlich kein anderer als John Carpenter. Ach, da kann ich auch einfach nur schwärmen. 1980 rausgekommen, eine Laufzeit von 1 Stunde und 29 Minuten. Ich hatte vor, ich meine so Mitte 2025, ja, hatte ich das große Vergnügen, diesen Film nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, nachdem ich ihn, unzählige Male schon zu Hause gesehen hatte, mit der fantastischen Jamie Lee Curtis, die weit mehr als die Scream Queen ist in Hollywood. Eine, wie ich finde, tolle Frau, tolle Schauspielerin. Die hat da auch die Hauptrolle in The Fog, wie auch in Halloween. Ja, und achte, dieser Film besticht einfach durch seine Atmosphäre, durch den Nebel. Und der macht einfach nur Spaß. Wie gesagt, 1980 rausgekommen. Ich weiß wirklich ehrlich nicht, wie häufig ich den Film schon gesehen habe. Aber auch hier gilt, wenn ich den irgendwo im Fernsehen sehe, beim Rumseppen, bleib ich dran hängen. Obwohl ich den auch als Kaufversion zum Beispiel, ich kann ihn jederzeit angucken. Aber da bleibe ich trotzdem immer wieder dran hängen, weil er einfach spannend ist. Es ist wirklich gut gemacht. Achtung, auch hier gibt es ein Remake und das ist wirklich schlecht. Habe ich bei The Fright Night gesagt, aus 2011 muss man nicht gesehen haben. Das kannst du aber noch gucken. Also das verursacht jetzt kein Augenkrebs oder sowas, wo du sagst, oh mein Gott, was für ein Obermist. Aber hier bei The Fog, Nebel des Grauens aus 2005, den guck dir bitte nicht an. Der ist einfach schlecht. Der ist wirklich, wirklich schlecht. Der ist übel. Ich weiß nicht, was da die Macher oder Macherinnen geritten hat, so einen Mist rauszubringen. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin immer weit davon entfernt, irgendwas wirklich zu zerreißen. Und schlecht zu reden, aber der ist auch gerade, wenn man das Original kennt von John Carpenter, einfach nur Müll. Es tut mir leid, das so deutlich sagen zu müssen, aber naja, ist halt so. Also sofort aus 1980 gucken. Auch hier gilt, hast du schon gesehen? Dann guckst du dir gefälligst nochmal an. So auch der folgende Film, From Dusk Till Dawn. Wow, also ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, der wird als erstes, wenn er den Titel hört, From Dusk Till Dawn, an Selma Hayek denken und die legendäre Tanzszene im Titty Twister. fantastisch. Sie hat da ja wirklich auch nur diese kurze Rolle inne und verschwindet dann auch ganz schnell wieder. Ein Film, der als, naja, kann man so sagen, klassischer Roadmovie beginnt und dann einen Twist macht hin zu einem Horror-Splatter-Film sondergleichen. Und der macht einfach nur Spaß. Der Regisseur ist hier Robert Rodriguez, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Er hat das Drehbuch mit keinem anderen als Quentin Tarantino. Die beiden sind ja sowieso super eng und dicke miteinander geschrieben. Super. Und Quentin Tarantino spielt ja hier auch eine Rolle, so buchstäblich ihm auf den Leib geschrieben. Wahrscheinlich hat er sich selber auch die Rolle zugeschustert, weil das passt einfach wie die Faust aufs Auge. George Clooney mal ganz anders, als man ihn sonst kennt, aber mega, mega cool. Und damals wollte jeder dieses Tattoo haben, was George Clooney da im Film hatte. Heutzutage finde ich es eher so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, peinlich, wenn ich jemanden sehe, der halt so dieses Tattoo irgendwie nachgemacht, wahrscheinlich auch damals sich stechen lassen hat. Ja, heutzutage wird's, ist aber nur meine Meinung, vielleicht ein bisschen befremdlich, wie auch immer. Das tut dem Film ja keinen Abbruch. Und toller Film aus dem Jahre 1996 und auch hier habe ich nochmal so eine kleine Geschichte am Start. Ich weiß, dass ich den damals gesehen habe mit meinen Kumpels zusammen und damals ist man ja noch zum Kino gefahren, um zu schauen, was läuft denn da eigentlich. Da gab es ja noch nicht sowas wie mobiles Internet, wie man es heute kennt. Ja, da hat man noch den Weg auf sich genommen, um ins Kino zu fahren, um dann zu schauen, was läuft denn und was will man sich denn angucken. Eine tolle Zeit, wie ich finde. Naja, auf jeden Fall lief da für unseren Geschmack so gar nichts und From Dusk Till Dawn haben wir noch gar, auch hier gar nichts von gehört. Also, aber das Filmplakat hat uns aus Gründen irgendwie angesprochen, sieht ja auch nach wie vor ganz cool aus. George Clooney und Quentin Tarantino drauf. George Clooney hält so einen Revolver so Richtung Zuschauer. Ja, also sind wir da rein. Wie gesagt, wir wussten gar nichts, was da auf uns zukommt und wir waren absolut geflasht von diesem Film. Es war ein tolles Erlebnis. Und ja, sowas hat man ja heutzutage eigentlich so gar nicht mehr, weil die Story kennt man mittlerweile ja doch schon dann auch anhand Vorberichten und Co. doch ziemlich gut. Das war was Schönes und wir sind da raus, hatten glänzende Augen und hatten einfach den Spaß unseres Lebens. Bei dem nächsten Film, Shining, aus dem Jahre 1980, macht der Film Spaß? Also zumindest, wenn ich das jetzt so für mich eingrenzen müsste, nee, der Film macht, der macht keinen Spaß, der macht eine Scheißangst. Weil schon alleine Jack Nicholson so brillant spielt. Stanley Kubrick hat hier Regie geführt, also einer der größten Regisseure, legendär. Shining hat mich vom ersten Screening bis auch hier unzählige Male schon gesehen, jedes Mal mega berührt und angesprochen. Also ein ganz, ganz atmosphärischer, dichter Film. Man kann den Film so richtig schneiden, so dicht ist die Atmosphäre. Ja. Stephen King selbst war ja überhaupt gar nicht von Shining so angetan, weil sich Stanley Kubrick doch einige Änderungen im Vergleich zu dem Roman von Mr. King rausgenommen hat. Das fand aber Stephen King halt auch nicht gerade gut. Ja, und darum hat er den auch echt in der Luft zerrissen. Ich glaube, der hat immer gesagt, ich habe mir den jetzt einmal angeguckt bei der Premiere, aber niemals wieder. Die schlimmste Verfilmung ever für ihn. Da muss ich Stephen King widersprechen. Das kann zumindest ich für mich nicht bestätigen. Für mich ist Shining ein Meisterwerk nach wie vor. Der hat nichts an seiner Faszination verloren. Nochmal, der ist aus 1980, also hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Der ist nach wie vor brillant, schon alleine durch einen genialen Jack Nicholson. Diesen Film meine ich schon mal empfohlen zu haben. Ganz sicher habe ich den schon mal empfohlen, weil er einer meiner Lieblings-Grusel, nicht Horror-Gruselfilme ist. Und zwar The Others. Ein Film aus dem Jahre 2001 mit
der wunderbaren und der wunderschönen Nicole Kidman. Auch hier habe ich in Shining schon so diese dichte Atmosphäre beschrieben. Ist es hier bei Sie, also ist genau das Gleiche. Ein altes englisches Landhaus, eine Familie, die auf ihren Mann bzw. Vater wartet, der im Weltkrieg gerade zugange ist. Und die drei, also die Mutter und dann eine Tochter und einen noch kleineren Sohn, die leben halt in diesem Landhaus und dann passieren halt Dinge. Dieser Film ist düster, dieser Film ist gruselpur, richtig oldschool-mäßig auch und hat einen Twist am Ende. Boah, der ist richtig, richtig gut. Und auch hier weiß ich, als ich den Film zum allerersten Mal sah, das ist schon einige Jahre her, naja, Jahrzehnte, als ich das zum ersten Mal mitgekriegt habe, meine damalige Freundin und ich, wir saßen echt mit offenen Mündern vor dem Fernseher. Den habe ich nicht im Kino gesehen, sondern dann halt als Film auf dem Fernseher. Wir saßen da wirklich mit offenen Mündern vor dem Fernseher und dachten, WTF, was geht da ab? Das ist ja nur noch genial. Jetzt, ne, wenn man den Twist kennt, ne, verliert natürlich der Film dann auch so ein ganz kleines bisschen am Ende hin so die Spannung, weil man ja weiß, was dann so passiert und wie sich das Ganze dann halt aufklärt. Diese Phänomene, die in diesem alten Landhaus dann passieren. So, aber auch hier ein ganz, ganz toller Film. Ich habe ihn auch mehr als nur einmal gesehen, mehrere Male. Bis auf den Twist hat er nichts an seiner Atmosphäre und auch na, ein Stück weit auch großer Faszination verloren. Jetzt habe ich ja viel über ältere Filme gesprochen, so aus den 80ern, 90ern und Anfang der 2000er. Jetzt sind es hier zwei Filme, die zu einer Franchise gehören, die einmal 2022, der erste Teil, und 2024, der zweite Teil, rauskamen. Und zwar Smile. Smile 1 und Smile 2. Wow, das ist ja einfach. Diese Filme bestechen durch ein echt creepy Grinsen unterschiedlichster Charaktere. Und hatte ich beim zweiten Teil, als ich den ersten Trailer oder Teaser sah, denn den ersten Trailer so das Gefühl, so, naja, so ein typischer Hollywood zweiter Teil, weil ne, der erste ist hat ganz gut performt, also wird es Zeit für einen zweiten Teil, hat sich das komplett gewandelt, dieses Bild. Als ich dann den zweiten im Kino sah, und den habe ich zweimal im Kino gesehen, unter anderem mit meinem besten Freund, der sich da echt weggeschmissen hat. Also nicht vor Lachen, sondern weil er den so unheimlich fand. Und ich kann das total verstehen, weil ich fand ihn nämlich beim ersten Mal mindestens genauso unheimlich wie er beim ersten Mal anschauen. Der zweite Teil hat aus zumindest meiner Sicht bei allem, was im ersten Teil ich schon echt spooky, gruselig und creepy fand, hat er überall nochmal so eine Schaufel draufgesetzt. Und ja, ganz, ganz tolle, für mich zumindest unheimliche Filme. Warum betone ich das so? Weil Smile wird doch schon irgendwo, manche finden die Filme echt, naja, geht so, finde ich jetzt nicht so spooky. Und dann gibt es das andere Lager, wo ich zugehöre, die sich da schon echt wegschmeißen und auch schon alleine so dieses, man weiß nicht, was da jetzt echt ist und was der jeweilige Charakter da vielleicht träumt. Und das hat ganz viel Faszination. Im zweiten Teil spielt übrigens Ray Nicholson mit und das ist der Sohn von Jack Nicholson, der genauso ein diabolisches Grinsen hat wie sein Vater. Er sieht ihm sowieso sehr ähnlich. Also wirklich krass. Der wird, wenn er so weitermacht, vielleicht das Zepter seines Vaters übernehmen, was so seine Schauspielkarriere betrifft. Und jetzt komme ich zur letzten Filmempfehlung rund um Filme, die man nicht nur an Halloween gesehen haben muss, kann, sollte. Und natürlich, wie kann eine Empfehlung enden, wenn ich nicht den Film nenne, der ja Halloween heißt? Ja, und natürlich, John Carpenter hat hier 1978 ein Meisterwerk geschaffen. Also ich persönlich finde, rund um Halloween muss man auch Halloween, die Nacht des Grauens, gesehen haben. Also ich hoffe, ihr widersprecht mir da jetzt nicht. Ich bin ein Michael Myers-Fan, den Mann, den nichts stoppt. So, es gab diverse Filme noch danach, unter anderem John Carpenter halt hier, ne, Regie geführt 1978. Es gab von Rob Zombie noch eine Version, die ja einfach, wer Rob Zombie-Filme kennt, der weiß, was da auf einen zukommt und so ungefähr halt auch hier Halloween. Dann gab es noch von Tommy Lee Wallace eine Verfilmung, beziehungsweise ein Dreiteiler. Und hier kann ich den Film aus 2018, der ebenfalls Halloween heißt, auch echt empfehlen. Ebenfalls mit der fantastischen Jamie Lee Curtis, die ja schon 78 da mitgespielt hatte, die Hauptrolle innehatte. Und das wird halt hier weitererzählt in Halloween. Also es ist, alle anderen Filme, die dann dazwischen kamen, sind vergessen. Die streicht diese Geschichte praktisch raus und jetzt wird es fortgeführt, wie man mit den Geschehnissen 1978 in der Nacht des Schreckens, ja, oder des Grauens vielmehr umgegangen ist. Und das war schon sehr spannend und dann halt auch die Flucht erneut von Michael Myers aus der Psychiatrie. Fand ich sehr, sehr gut. 2018, wie gesagt, offizielle zweite Teil. Dann gab es noch Halloween Kills und Halloween Ends. Ja, die wurden leider kontinuierlich doch deutlich schlechter, auch wenn sich da die Macher was getraut haben. Aber das hat mich persönlich leider immer weniger bis gar nicht mehr gecatcht. Aber nochmal 2018, Halloween kann ich noch empfehlen. Aber natürlich, nichts steht über dem Film von 1978 und der ist gesetzt rund um Halloween. So, damit bin ich mit den Filmempfehlungen jetzt erstmal durch. Und solltest du jetzt sagen, ja, aber Mensch, da fehlt auch noch der oder der. Ja, klar, es gibt so, so viele, aber ich wollte es jetzt auch nicht ausarten lassen. Ich habe mich bewusst so auf ein paar Klassiker für mich fokussiert, die ich zumindest immer wieder sehr, sehr gerne schaue. Im besten Fall sagst du ja, hey Mensch, Patrick, High Five, sehe ich genauso. Oder hey, danke für den Tipp, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber habe ich ja noch nie von gehört. Den gucke ich mir jetzt an. Wie auch immer, also nur das so als Hintergrund, ich wollte das jetzt nicht ausarten lassen. Nicht ausarten lassen wollte ich es auch jetzt bei meinem nächsten Programmpunkt, Serie. Hier geht es nämlich um eine Serienempfehlung, die es aber in sich hat. Die nennt sich oder heißt In Search of Darkness. Eine Dokumentation aus dem Jahre 2019. Es gibt mittlerweile, ich glaube, insgesamt sogar drei Teile von In Search of Darkness. Und die beschäftigt sich, zumindest der erste Teil, von dem ich jetzt hier spreche, mit so der Geschichte der Horrorfilme aus den 80er Jahren. Und die Dokumentation lässt da auch Größen wie beispielsweise John Carpenter zu Wort kommen. Und die erzählen dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die unterhalten sich auch über andere Filme, die man vielleicht so auch gar nicht auf dem Horrorradar hat, aber die man vielleicht aus Gründen auch einfach mal geguckt haben sollte. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ich habe sie komplett weggesuchtet. Irgendwie war das so, erste Episode gesehen, nächste. Da war ich dann mit der ersten Staffel auch recht schnell durch. Die läuft oder kann gestreamt werden auf Amazon Prime Video. Mir macht sie sehr, sehr viel Spaß. Und solltet ihr da draußen Horrorfilm-Fans sein, dann solltet ihr auf jeden Fall In Search of Darkness gucken. Macht sehr, sehr viel Spaß und man lernt auch noch was dabei. Cool. Damit sind wir mit den Serien, es war ja dann nur eine, auch schon durch. Ja, wie heißt es so schön? In der Kürze liegt die Würze. So sag ich es zumindest. Und jetzt kommen wir zu den Hörspielen. Und auch hier möchte ich mit einem, ach herrlich schön, kurzen Hörspiel anfangen. Und ich weiß, dass ich dieses Hörspiel schon mehrere Male im Heldenchaos-Podcast empfohlen habe. Aber ich werde es immer wieder empfehlen, bis wirklich jeder von euch da draußen sich das angehört hat. Es ist mein absolutes Lieblings-Grusel-Hörspiel. Aus der Grusel-Serie aus dem Jahre 1981 stammt diese Folge 10, also Folge 10, Draculas Insel, Kerker des Grauens. Ja, und die Kürze der Würze liegt hier in der Laufzeit keine Stunde plus, nein, 38 Minuten. Schlanke 38 Minuten, die mir immer wieder Spaß machen. Wenn ich sage, ich habe dieses Hörspiel mittlerweile bestimmt schon im dreistelligen Bereich gehört, dann neige ich da noch nicht mal zu einer Übertreibung. Ich habe dieses Hörspiel in den 80er Jahren zum allerersten Mal bei einer damaligen Spielfreundin in ihrem Spielzimmer gehört. Wir zwei lagen auf dem Teppich. Sie hatte ihren kleinen Kassettenrekorder zwischen uns gestellt und diese Kassette hatte ihre größere Schwester und hat sich die ausgeliehen und wir haben die gehört bei ihr im Zimmer und boah, das war so boah, mindblowing für mich. Also so, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe diese Kassette mir damals dann von ihr ausgeliehen, weil ich sie damals halt schon direkt nach dem ersten Mal hören, wusste ich will die noch viel, viel mehr hören, habe ich sie mir ausgeliehen und niemals wieder zurückgegeben. Es tut mir leid, Carola Esser aus Erkelenz. Solltest du das, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber solltest du das irgendwann mal hören, du bist herzlich eingeladen, mich in Hamburg zu besuchen oder wenn ich mal wieder in meiner wunderbaren Heimat Erkelenz bin, ich lade dich auf einen Kaffee ein, okay? Aber die Kassette behalte ich trotzdem. Ja, das ist wirklich, wie gesagt, mein absolutes Lieblingshörspiel, liebe ich. Ab 12 Jahren prangt da noch auf so ein Fähnchen auf dem Cover mit drauf. Schon allein das Cover, das hätte ich wirklich gerne als Poster. Sieht sehr, sehr cool aus. So ein Kapitän, der so ein bisschen Terminator-mäßig auf der anderen Hälfte so eine Maschine ist. Ja, und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hä, was hat denn das mit Dracula zu tun? Mehr als man denkt. So viel möchte ich sagen. Und den Rest musst du rausfinden, indem du da reinhörst. Findest du auf jeder Streaming-Plattform wie Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music. Ganz, ganz tolles Hörspiel, wie ich finde. Natürlich mit ein paar Logiklöchern, aber hey, komm, da kann man drüber hinwegschauen. Und mit auch fantastischen Stimmen damals aus der Hörspielszene, die man auch in ganz, ganz vielen anderen Hörspielen schon gehört hat. So, und bevor ich jetzt weiter hier über die Gruselserie Folge 10 Draculas Insel Kerker des Grauens philosophiere, kommen wir weiter zum nächsten, und zwar Impact Winter. Von den Machern von The Walking Dead und dem Pacific Rim Autoren Travis Beecham. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Exklusiv nur auf Audible. Leider oder toll oder definier das so für dich, wie du möchtest. Ich mag aber die Geschichte, die handelt über die Erde und naja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich darüber so erzählen will, um nicht zu spoilern, aber letztendlich geht es Menschen gegen Vampire. Und die Vampire haben relativ leichtes Spiel, weil die Erde verdunkelt ist. So, und ich zitiere hier mal, was Audible unter anderem auf der Webseite so von sich gibt zu diesem Impact-Winter-Hörspiel. Impact Winter vereint Sci-Fi-Dystopie mit klassischer Vampir-Mystik und bürstet damit gängige Erzählmuster beider Genres gegen den Strich. Ja, wow, wer auch immer sich so diesen Satz einfallen lassen hat, Respekt, der klingt echt gut. Ja, aber das ist es letztendlich auch. Sehr, sehr spannend, tolle Sprecher und Sprecherinnen am Start, die man auch kennt, eine tolle Soundkulisse und eine Geschichte, die auf jeden Fall spannend ist und ja, mich auch nicht losgelassen hat. Hier eine Laufzeit von 4 Stunden und 32 Minuten, der erste Teil, also Impact Winter 1. Impact Winter 2, ja, nicht gerade sehr kreativ, was die Titel betrifft, aber sei es drum. Der zweite Teil geht 5 Stunden und 33 Minuten. Manche sagen, Mensch, da kriegt man ja noch was für sein Geld. Ja, ich bin, wie gesagt, Fan von kürzeren Hörspielen, aber sei es drum. Aber eine Empfehlung auf jeden Fall wert, Impact Winter. Man kriegt ja auch immer wieder Audible-Angebote, wo man so einen Monat oder drei für 99 Cent oder sogar kostenlos oder so bekommt. Ja, und wenn man das mal in Anspruch nimmt, denk an meine Empfehlung. Vielleicht ist das was für dich im besten Fall. Wenn du Alien-Fan sein solltest, dann wird der Hörspieltipp auch auf jeden Fall das Richtige für dich sein, nämlich auch wenn du schon auf Audible dann unterwegs bist, ist leider, ich werde nicht von Audible gesponsert, aber auch das läuft exklusiv hier nur auf Audible. Alien in den Schatten, Laufzeit von 4 Stunden und 29 Minuten. Dann gibt es Alien Fluss des Todes, 4 Stunden 52 Minuten. Und Alien Wüste des Grauens, 5 Stunden und 15 Minuten. Gerade der erste, also alle drei sind super. Gerade der erste war für mich so mindblowing, weil die das Original-Audioset aus den Filmen nutzen. Also wenn zum Beispiel ein Maschinengewehr abgefeuert wird, dann klingt das auch so wie aus Alien, den Film. Es sind die Synchronstimmen, beispielsweise Ellen Ripley, ne, kennt man ja, sind auch hier im Hörspiel engagiert. Und das macht wirklich richtig Laune und Bock. Also es ist Alien in Hörspielversion, nur dass da eine andere Geschichte erzählt wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Vertonung des Films für ein Hörspiel. Nein, nein, nein. Es ist eine ganz neue Geschichte, die aber rote Fäden hin zu dem Film auch hat. Macht sehr, sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Alien Fluss des Todes auch in Ordnung. Alien Wüste des Grauens. Es verliert so ein bisschen an, ja, ich will noch nicht mal sagen Qualität, vielleicht lass es mich so formulieren, an Charme. Der erste ist, wie gesagt, immer noch super, super gut und dann, ja, wird es ein bisschen schwächer. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Jeder der drei Teile ist gut, aber Ranking Alien in den Schatten, also solltest du dich für ein Hörspiel entscheiden müssen. Meine Empfehlung, der erste, also Alien in den Schatten. So, und jetzt kommen wir wieder zur Kürze, ja, und Würze, nämlich eine Hörspielserie, die sich Cliffhanger Tales nennt. Und da gibt es aktuell oder bisher 4 Seasons und die bestehen jeweils aus 10 Episoden mit jeweils 10 Minuten Laufzeit pro Episode. Also bist dabei round about, nicht ganz, in einer Stunde. Und ich mag dieses Konzept, die einzelnen Folgen so kurz zu halten. Also es ist ideal, zumindest für mich, zum Einschlafen, weil ich brauche so 5 bis 10 Minuten, ja, bis ich dann im Land der Träume bin. Insofern, bei solchen kurzen Episoden ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich noch das Ende mitbekomme und erst dann ins Reich der Träume abdrifte. Und ja, was ich schon hier zur Gruselserie Folge 10, mein absolutes Lieblingshörspiel, über alle Genres und alles hinweg berichtet habe, ich mag halt wirklich kurze Hörspiele. Das bereitet mir mehr Freude, als wenn ich dann halt sowas sehe mit, ne, 5 Stunden plus Laufzeit. Das ist für mich dann erstmal so ein Impuls, boah, da brauchst du Zeit, das ist Arbeit. Weil so ein Hörspiel will ja auch bewusst gehört werden, zumindest meiner Meinung nach. Insofern ist für mich so eine Stunde die Grenze, dass die immer länger werden. Ich verstehe den Trend persönlich jetzt nicht, aber da ist Cliffhanger Tales eine für mich zumindest sehr positive Abwechslung zu den immer länger werdenden Hörspielen mit diesen 10 Minuten Laufzeit pro Episode. Gerne mehr davon. Geht gruselig zu, macht auch sehr, sehr viel Spaß zu hören. Also dadurch, dass es nur so kurz ist, hör doch mal in 2, 3 Episoden rein. Seasons kannst du ja aussuchen, welche. Ich habe da jetzt keinen Favoriten von. So, und entweder gefällt dir das, was du da hörst, wovon ich mal ganz stark ausgehe, oder halt im schlimmsten Fall vielleicht nicht, aber dann hast du auch nicht so viel Zeit versenkt. So, und damit bin ich persönlich jetzt auch schon durch. Also was heißt schon? Ich quatsche ja schon eine ganze Weile hier alleine ins Mikro. Ist so ungewohnt, aber auch schön. Ja, ich bin dir aber noch eine Sache schuldig, und zwar die Auflösung. Solltest du nicht wissen, woher dieses Zitat stammt, ne, was hier Mitternacht ist vorbei, die Geister kommen und so weiter und so fort. Ne? Wenn du nicht weißt, woher dieses Zitat stammt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das Zitat stammt aus der Gruselserie Folge 10, Das Schloss des Grauens. Als sich Benno über seine Frau Ulla lustig macht, der das Schloss von Anfang an nicht geheuer ist, als sie da so, ja, notstranden, sage ich mal, weil ihr Wagen streikt. Auch hier Folge 4, Das Schloss des Grauens. Reinhören, macht Spaß. Hab ich damals bei meiner Tante, die hatte dieses Hörspiel auf LP. Die, ne? Wow, Also das ist echt schon lange her. Und damals habe ich das dann auf ihrem Schallplattenspieler gehört. Meine Güte, da war ich noch ein Kind. Ach Mensch, lang, lang ist es her. Ja, irgendwie hatte ich schon immer die Faszination für Grusel und für Hörspiele sowieso. Ja, das hat sich über die Jahrzehnte gehalten. Wenigstens eins, was sich hier hält über die Jahrzehnte. Mann, 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 hat Bestand, finde ich gut. Gut, ich hoffe, ganz unabhängig davon, ob du jetzt ein Halloween-Fan bist oder nicht. Ich mag Halloween. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal in den Staaten sein und das da mal so, naja, klassisch vielleicht feiern. Das ist so ein kleiner Traum von mir. Ich hoffe aber, dass dir das gefallen hat und im besten Fall sagst du, hey, cool, kannte ich noch gar nicht, Hörspiel, Film, Serie, da schaue ich oder höre ich gerne mal rein. Oder aber, hey, sehe ich, kenne ich alles, sehe ich genauso. Oder, Mensch, ich habe noch viel bessere Tipps als du auf Lager. All das, lass mich das wirklich total gerne wissen. Auf Social Media habe ich in den Shownotes meine ganzen Profile, wo ich aktiv bin, verlinkt. Lass mich das doch gerne wissen. Also meine ich ernst, mich interessiert sowas. Finde ich total spannend, wenn Feedback von dir, von euch da draußen so ja, auf Social Media an mich gerichtet wird. Ich bin gespannt, was du, was ihr so zu sagen habt und insofern sage ich einfach nochmal von Herzen
Happy Halloween und fröhliches Gruseln.
Halt, Moment, stopp, bevor du diese Folge des Heldenchaos-Podcasts beendest, noch eine riesig große Bitte an dich. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann würde ich mich riesig freuen über eine positive Bewertung auf Apple Podcast und oder Spotify. Das hilft diesem Podcast tatsächlich mehr, als du jetzt vielleicht denken magst und es ist für dich komplett kostenlos. Ansonsten solltest du Feedback haben, Fragen oder sonst was auf dem Herzen. In den Shownotes der Episode findest du alle Kontaktmöglichkeiten sowohl auf Social Media als auch über ein gutes altes Kontaktformular. Also, wenn du was auf dem Herzen hast, lass es mich gerne wissen und ich freue mich dann von dir zu lesen und vielleicht ja auch von dir zu hören. Ob du jetzt eine positive Bewertung abgibst oder diesen Heldenchaos-Podcast weiterempfiehlst oder mir Feedback hinterlässt, ich sage von Herzen vielen, vielen Dank dafür. Und man hört sich.